NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Nachdem Mitte Mai die gewaltsamen Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel eskalierten, befasste sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Ende Mai mit dem Konflikt. Der UNO-Sondergesandte für den Nahen Osten, der Bulgare Nikolai Mladenov, sagte in seiner Rede, die Angriffe der Hamas auf Israel müssten unmissverständlich verurteilt werden. Die gefährliche Eskalation sei nicht von den über 2 Monate andauernden, teils gewalttätigen Protesten zu trennen. Er konnte sich mit seiner Position nicht durchsetzen. Vorgestern verurteilte die Generalversammlung der UNO mit überwältigender Mehrheit Israel wegen, Zitat, exzessiver und unverhältnismäßiger Gewalt im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen an der Grenze zu Gaza. In der Resolution wird die in Gaza regierende Terrororganisation Hamas nicht erwähnt, ebenso wenig wie ihr Aufruf, die Grenze zu Israel massenhaft zu stürmen. Gaza ist seit dem Jahr 2005 unter palästinensischer Kontrolle und nicht mehr von Israel besetzt. Die USA, Australien und 6 weitere Staaten kritisierten die Resolution als einseitig und stimmten dagegen. Deutschland enthielt sich. Ist die UNO, wie Israel kritisiert, konstant auf einem Auge blind? Die Autoren eines neuen Buches mit dem Titel »Vereinte Nationen gegen Israel – Wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert« lassen schon im Titel keinen Zweifel an ihrer Einschätzung. Der Publizist Alex Feuerherd ist einer der beiden Autoren. Herr Feuerherd, auch Sie sind der Auffassung, die UNO und speziell der UNO-Menschenrechtsrat hätten eine Art automatische anti-israelische Mehrheit. Wie kommen Sie dazu?
Es ist auffällig, dass die Zahl der Resolutionen in den verschiedenen UN-Gremien, die sich explizit gegen Israel richten, exorbitant hoch ist. Wenn man sich beispielsweise den UN-Menschenrechtsrat anguckt, muss man sagen, da hat es im August 2015 mal eine Auswertung gegeben, wie oft dieser Rat welche Länder wegen Verstößen gegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt hat. Und das Ergebnis war, 62 Resolutionen richteten sich gegen Israel, alle anderen Länder dieser Welt zusammen kamen auf 55 Verurteilungen. Da stimmt etwas nicht, das merkt man. Das ist auch in anderen Gremien so, in der UNESCO beispielsweise eine ähnlich hohe Zahl, 46 von 47 Verurteilungen zwischen 2009 und 2014 richteten sich gegen Israel. Jede Abstimmung, die dort getätigt wird, in solchen Dingen, die sich mit Israel beschäftigen, richtet sich dann immer automatisch gegen Israel. Das liegt an den Mehrheitsverhältnissen in diesen Gremien und diese Mehrheitsverhältnisse sind deutlich gegen Israel gerichtet.
Jetzt ist aber Israel durch einen UNO-Beschluss, den sogenannten UN-Teilungsplan von 1947, der die Gründung 2 Staaten, also eines israelischen und eines arabischen Staates, empfahl, erst dadurch wurde Israel als unabhängiger Staat mit auf den Weg gebracht. Wie konnte sich denn die Haltung der UNO so sehr wandeln?
Na, man muss schauen, dass die Verhältnisse in der UNO sich deutlich geändert haben, seit sie gegründet worden ist. Zum Anfang gab es noch 50 Mitglieder, inzwischen sind wir, glaube ich, bei 194. Und insbesondere in den 60er und 70er Jahren kam eine ganze Menge Staaten dazu. Im Zuge der Entkolonialisierung, so könnte man das vielleicht nennen, sind ja viele Staaten in die Unabhängigkeit entlassen worden. Die strömten dann in die UNO. Viele von denen sind dann sehr schnell zu Autokratien, zu Despotien oder zu Diktaturen geworden. Zu Diktaturen, die mit anderen Diktaturen wiederum Gemeinsamkeiten haben. Diese Gemeinsamkeit besteht insbesondere daran, dass man sich gegenseitig schützt, dass man gegenseitig bestimmte Dinge bei den Vereinten Nationen nicht zur Sprache bringt. Man könnte sagen, eine Hand wäscht gewissermaßen die andere. So kommen diese Abstimmungsverhältnisse immer wieder zustande. Du bringst meine Menschenrechtsverletzung nicht zur Sprache, dafür bringe ich deine Menschenrechtsverletzung nicht zur Sprache. Und gemeinsam sind wir uns einig, die Zionisten sind die größten Teufel dieser Welt und das beschließen wir dann auch gemeinsam.
Sind denn im Menschenrechtsrat so viele totalitäre Regierungen und Länder vertreten?
Ja, sind es. Die arabischen und muslimischen Staaten kommen auf etwa ein Drittel der Sitze zusammen mit den sogenannten blockfreien Ländern, aber immer wieder auch mit Russland und China, sorgen sie eben dafür, dass die Mehrheitsverhältnisse dort stabil anti-israelisch bleiben. Ganz egal, was da gerade passiert, Israel ist wirklich dann immer dran auf diesen Sitzungen.
Viele UN-Resolutionen adressieren das palästinensische Flüchtlingsproblem, das 1948 mit der Staatsgründung Israels und dem folgenden Angriff der arabischen Nachbarstaaten entstand. Auch diese Resolution kritisieren Sie und sprechen davon, dass damals vielmehr eine Art Bevölkerungsaustausch stattfand. Wie meinen Sie das?
Man muss dazu sagen, dass es ja damals nicht nur etwa 700 oder 800.000 arabische Flüchtlinge gegeben hat, die also aus dem Territorium ausgewandert sind und teilweise vertrieben worden sind, aus dem Territorium, das dann Israel wurde, sondern dass es etwa genauso viele jüdische Flüchtlinge gegeben hat, die aus den arabischen Ländern vertrieben worden sind. Diese jüdischen Flüchtlinge sind größtenteils in Israel gelandet. Da ist nie irgendein Rückkehrrecht beispielsweise gefordert worden. Nur ist es eben bis heute so, dass die Palästinenser diesen Sonderstatus haben, dass sie sagen, wir fordern ein Rückkehrrecht, wir verlangen ein Rückkehrrecht für die damals Geflohenen und mehr noch für ihre gesamten Nachkommen. So kommt es, dass heute 5,3 Millionen Palästinenser bei der UNRWA, bei diesem Palästinenser-Flüchtlingshilfswerk, als Flüchtlinge registriert sind und ein Rückkehrrecht beanspruchen, ein Rückkehrrecht auf ein Territorium in einen Staat, in dem sie natürlich niemals gelebt haben. Das heißt, dieser Flüchtlingsstatus wird gewissermaßen vererbt und das ist auch ein großer Teil des Problems, denn dadurch lässt sich der Konflikt auch einfach nicht lösen.
Bei der UNO-Resolution zur Verurteilung Israels in dieser Woche gab es ja erstmals eine einfache Mehrheit für einen Antrag der USA, auch die Hamas zu verurteilen. Also die haben einen Ergänzungsantrag gestellt. Der wurde dann nicht angenommen, weil es kurzfristig hieß, es sei doch eine Zweidrittelmehrheit nötig. Dennoch ist es ein Silberstreif am Horizont, dass doch mehr Staaten auch den Terror der Hamas sehen?
Das ist jetzt zunächst mal sehr ungewöhnlich, dass es eine einfache Mehrheit gegeben hat für diese Ergänzung in einer Resolution. Das hat es vorher noch nie gegeben, dass überhaupt mal eine Mehrheit von Staaten sagt, wir verurteilen zumindest auch die Hamas. Letztlich ist es nicht durchgegangen. Es bleibt abzuwarten, ob das nochmal so weit kommen wird. Aber die Mehrheitsstrukturen in den Vereinten Nationen stehen eigentlich nach wie vor dagegen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der islamistische Terror inzwischen auch andere Staaten so weit belastet und so weit stört, dass sie sagen, wir sehen ein so großes Problem darin, dass wir nicht länger bereit sind, immer nur Israel dafür verantwortlich zu machen, für das, was im Nahen Osten geschieht, sondern dass wir eben auch andere jetzt in die Verantwortung nehmen. Insofern könnte man sagen, vielleicht ist das ein hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft, ja.
Wie verhält sich denn Deutschland in diesen ganzen Abstimmungen?
Deutschland enthält sich sehr häufig in solchen Abstimmungen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass es sich insbesondere mit den ölexportierenden arabischen Staaten nicht verscherzen will. Sehe aber durchaus auch politische Gemeinsamkeiten manchmal. Also auch in Deutschland ist man ja der Meinung, dass Israel der Hauptschuldige ist da an den Konflikten im Nahen Osten. Und insofern ist es sicherlich nicht nur das ökonomische Interesse, das bei solchen Abstimmungen eine Rolle spielt.
Das war Alex Feuerherd, Co-Autor des gemeinsam mit Florian Markel verfassten Buches »Vereinte Nationen gegen Israel, wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert«. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 24,90 Euro. Bei uns geht es gleich um ein preisgekröntes Erinnerungsprojekt, das jüdische Schülerinnen und Schüler in dieser Woche in Hamburg realisierten. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Europa versprochen. Kurz sagte bei einem Treffen in Jerusalem, dabei beziehe er sich auch auf neuen importierten Antisemitismus. Außerdem wolle er in Europa für mehr Verständnis für Israels Sicherheitsprobleme werben. Der jüdische Staat befinde sich in einer sehr schwierigen Nachbarschaft. Netanyahu beschrieb Kurz als einen wahren Freund Israels und des jüdischen Volkes. Kurz besuchte Israel unter anderem, um die belasteten Beziehungen zu normalisieren. Israel boykottiert Minister der rechten Partei FPÖ, mit der Kurz in einer Koalition regiert. FPÖ-Politiker haben mit antisemitischen Äußerungen schon öfter für Empörung gesorgt. Juden und Muslime rufen für den 24. Juni zu einem gemeinsamen Fahrradkorso gegen Hass und Gewalt in Berlin auf. Unter dem Motto »Gemeinsam Antisemitismus und Islamfeindlichkeit entgegenlenken« werden mindestens 25 gemischt besetzte Tandems aus Juden und Muslimen radeln. Dem Korso können sich alle Bürgerinnen und Bürger auf dem eigenen Fahrrad anschließen. Zu den Initiatoren und Teilnehmern des Fahrradkorsos gehören der muslimische Theologe Ender Schetin und Rabbiner Elias Drei von der israelitischen Kultusgemeinde in Amberg in Bayern. Beide besuchen regelmäßig gemeinsam Berliner Schulklassen mit mehrheitlich muslimischen Schülern und leisten dort Aufklärungsarbeit. Der Vorsitzende der Union Progressiver Juden in Deutschland, Rabbiner Walter Homolka, ist vom Polnischen Rat der Christen und Juden als Versöhner des Jahres ausgezeichnet worden. Zur Begründung hieß es, durch seine Forschungen und Veröffentlichungen, aber auch durch konkrete Projekte habe er wesentlich dazu beigetragen, unter jungen Menschen das Interesse für den jüdisch-christlichen Dialog zu wecken und die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen zu stärken. In Niedersachsen tritt erstmals eine jüdische Kantorin ihren Dienst an. Svetlana Kundisch wird künftig in der jüdischen Gemeinde Braunschweig tätig sein. Ihre Ausbildung absolvierte sie am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Kundisch wurde 1982 in der Ukraine geboren. Als Solistin trat sie bereits international mit klassischem Repertoire und jüdischen Liedern auf. Soweit die Meldungen.
Sie waren ziemlich überrascht, die Schülerinnen und Schüler der jüdischen Josef-Karlebach-Schule in Hamburg, als sie mit ihrem Projekt »Nur gemeinsam geht« erinnern, begegnen, respektieren, den Margot-Friedländer-Preis 2018 gewannen. Einen mit 5.000 € dotierten Preis für Erinnerungsprojekte junger Menschen zwischen 16 und 28 Jahren, den die überparteiliche Schwarzkopf-Stiftung vergibt. Die Idee der Elftklässler, die von den Nationalsozialisten zerstörte Hamburger Bornplatz-Synagoge mit einer App virtuell wieder aufzubauen und darüber hinaus Begegnungsprojekte zu initiieren, haben sie in dieser Woche realisiert. Sie haben nicht nur die App fertiggestellt, sie haben auch an zwei Tagen auf dem Bornplatz visuell an die Synagoge erinnert und dazu Schüler anderer Hamburger Schulen eingeladen. Es kamen viele. Heide Soltau war dabei.
Das ist eins der einzigen, wenn nicht sogar das einzige Bild, wo die Bornplatz-Synagoge mit der Schule zusammen drauf sind. Das ist die Talmotora-Schule und heutzutage, also jetzt, heißt die Schule Josef-Karlebach-Schule.
Josef Karlebach war der letzte Direktor der Schule. Ein gelehrter, auch bei vielen Nichtjuden hoch angesehener Mann, der noch dazu als Oberrabbiner der Bornplatz-Synagoge amtierte.
Ihm wurde oft angeboten vom Bürgermeister heimlich, dass er abhauen kann mit seiner Familie. Aber er hat immer gesagt, nein, ich lasse meine jüdische Gemeinde nicht im Stich, und ist geblieben.
1941 wurde er mit seiner Frau und den jüngsten drei Töchtern nach Riga deportiert und dort erschossen. Michelle und Mariam haben auch Zeitzeugen zur Geschichte der Bornplatz-Synagoge befragt und sind so gut vorbereitet, dass sie fast ohne Spickzettel frei darüber sprechen können. Die beiden Elftklässlerinnen der Josef-Karlebach-Schule tragen ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck »Erinnern, begegnen und respektieren«.
Das ist ja auch unser Projektmotto sozusagen.
Das ist so gesagt der Ablauf. Erstmal erinnern wir uns, wir haben die Führungen, dann gibt es die Begegnungen mit den Schulklassen, wo sie uns Fragen stellen können, und dann hoffentlich der Respekt, den man sich gegenseitig gibt.
Mariam und Michelle haben gerade die Schüler einer 10. Klasse durch die Ausstellung auf dem Bornplatz geführt. Stelltafeln mit großen Fotos zeigen, wo genau der Eingang der Synagoge war und wie er aussah. Auf dem Bild in der Mitte des Platzes ist ihre Bima zu sehen, das Pult mitten im Raum, an dem aus der Tora gelesen wurde. Jetzt sitzen die beiden mit den Besuchern im Kreis und lassen zur Ansicht eine große, glänzend blaue Kippa und eine kleine aus Leder herumgehen, die jüdische Kopfbedeckung, die Männer zum Gebet tragen müssen, aber manchmal auch im Alltag benutzen. Kichernd setzen sich einige Schüler die runden Mützen auf. Sie wollten das Judentum einmal kennenlernen, sagen sie, ein wenig verlegen.
Und mal sehen, wie sie überhaupt früher gelebt haben und was sie erlebt haben auch. Das war schon schockierend, wie viel passiert ist und welche schlimmen Taten auch passiert sind. Und sehr vieles wusste ich nicht.
Ich wusste, dass sie die Tora haben, dass sie auch einen Propheten haben. Aber ich wusste nie, dass sie einen Schabbat haben. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich wusste nicht, dass es so der Ruhetag von denen ist. Ich wusste nicht, dass Judentum so allumfassend ist.
Die Schüler kommen vom Alsterring-Gymnasium in Hamburg. Viele stammen aus türkischen Familien muslimischen Glaubens. Das Gespräch sei nicht anders verlaufen als das mit den anderen 160 Schülern, die gekommen seien, sagen Mariam und Michelle.
Fragen zur Homosexualität im Judentum, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, allgemein auch sehr persönliche Fragen, wie ich mein Judentum auslebe.
Auch einfach zu Feiertagen, wie sieht eigentlich unser Schulalltag aus, ist er anders als ein anderer Schulalltag?
Und was sehr, sehr oft kam, ist, ob wir uns nicht beängstigt fühlen, dadurch, dass unsere Schule schwerbewaffnete Polizisten, Securities, Kameras, der Riesenzaun.
Sie hätten vieles erklären und erzählen müssen, so die beiden Schülerinnen. Aber ihr Projekt Erinnern, Begegnen, Respektieren habe auch sie angeregt, sich mit der eigenen Biografie und ihrem Verhältnis zur Geschichte zu befassen.
Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie meine Familie und ich dann zu dieser riesengroßen Bornplatz-Synagoge an Rosh Hashanah oder an Yom Kippur gehen würden. Und das war eine riesige Synagoge mit 1200 Plätzen.
Heute erinnert ein Mosaik auf dem Boden des Bornplatzes an den neoromanischen Bau mit der braunen Kuppel. Aber längst nicht alle Hamburgerinnen und Hamburger kannten die Geschichte des Platzes und des Grindelviertels, sagt Eden, eine Klassenkameradin von Michelle und Marian.
Viele wussten gar nicht, dass es hier eine jüdische Schule ist. Viele wussten nicht, dass hier mal eine Synagoge stand und dass im Grindelviertel das jüdische Leben mal so geblüht hat. Und sie waren beeindruckt. Mir hat es Spaß gemacht, es ihnen zu erzählen. Es war schön.
Passanten sind stehen geblieben und haben sich informiert. Und viele Schüler haben Fragen gestellt, die sie sonst nie geäußert hätten.
Und das Tolle ist, dass am Ende die total begeistert von dem Gespräch und sagen, okay, wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und ich da habe mir einen Juden immer ganz anders vorgestellt. Und du bist ja ein Jude, aber du bist so wie ich. Und das ist dann immer so, ja, wir haben was erreicht.
Nur gemeinsam geht erinnern, begegnen, respektieren. Heide Soltau schilderte ein Projekt von Schülerinnen und Schülern der Hamburger Josef-Karlebach-Schule. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
Neulich bin ich abends im Fernsehen zufällig auf eine Sendung gestoßen. Es ging um eine Gruppe von Menschen, die versuchte, den Mount Everest zu besteigen. Meine anfängliche Faszination wich schnell schierer Erschütterung. Durch den Wind fallen die Temperaturen auf unter minus 60 Grad. Ab einer bestimmten Höhe ist es kaum möglich, ohne Sauerstoffflaschen zu überleben. Ein falscher Schritt kann den Tod bedeuten. 90% all jener, die es versuchen, erreichen niemals den Gipfel. Auch in dieser Doku kamen 5 der Bergsteiger nicht nach Hause und die meisten erlitten Erfrierungen. Als der erste abstürzte, hunderte Meter tief in ein eisiges Grab, warum sind sie nicht umgekehrt? Warum machten sie weiter, als sie kaum noch Luft zum Atmen hatten? Warum? Weil der Berg da war. Sie brauchten den Kick des Erfolgs. Entschlossenheit und ein starkes Rückgrat können die Stufen auf dem Weg zu echter Größe sein. Oder auch einfach nur das Vorwort zu grenzenloser Dummheit. Es ist dämlich, so ein Risiko einzugehen, sich selbst zu verletzen, seiner Familie und allen um einen herum für ein Gipfelfoto weh zu tun. Vielleicht ähnlich wie Korach im aktuellen Wochenabschnitt. Korach war intelligent, wohlhabend und angesehen, eine Respektsperson. Aber da war der Berg, den er bezwingen musste. Er wollte an Aaron oder Moses Stelle stehen. Er brauchte den Gipfel. Aber bei dem Versuch, Moses Position einzunehmen, fiel er unendlich tief. Das ist der Unterschied zwischen Korach und Moses, zwischen einem Gerechten und einem Narren, zwischen einer Führungspersönlichkeit und einem Egomanen. Moses brauchte keinen Gipfel. Er war bescheiden. Egal ob als Prinz oder Schäfer, er tat das Richtige. Er wuchs in die höchsten Höhen, aber er hatte es nicht nötig, irgendwelche Gipfel zu erklettern. Moses wuchs in die Höhen und blieb dort. Korach kletterte zum Gipfel und stürzte ab. Wir müssen selbstkritisch auf unsere Ziele schauen. Nur weil wir mutig und opferbereit sind, werden wir nicht zu edlen Menschen. Was ist es, das uns treibt? Es geht nicht darum, die oberste Stufe der Leiter zu erreichen. Es geht darum, was wir auf jeder einzelnen Stufe tun. Wenn wir unser Leben und unser Heim formen, dann bedeutet Erfolg nicht Heldentum, sondern vielmehr Integrität. Und vor allem in einer Liebesbeziehung sind Entschlossenheit und Mut nötig. Die Entschlossenheit und den Mut, das einfach Richtige zu tun. Ehrlich, aufrichtig, fair und liebevoll zu sein, um ein warmes Heim voller Liebe zu schaffen. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.